Das Bekenntnis. Gott hat den Willen des Menschen mit natürlicher Freiheit ausgestattet, so dass er weder gezwungen noch durch eine absolute Naturnotwendigkeit zum Guten oder zum Bösen bestimmt ist. Westminster Bekenntnis, Kapitel 9, Abschnitt 1. Einleitung. Ein Angeklagter steht vor dem Richter. Die Tat ist erwiesen. Die Hand, die das Messer führte, war seine Hand. Und doch fragt das Gericht, bevor es das Urteil spricht, nicht allein nach dem Arm, der zustieß, sondern nach dem Willen, der ihn führte. Denn wenn ein anderer den Arm packte, wenn ein Krampf den Körper wider Wissen und Wollen bewegte, dann sprechen wir nicht von Mord. Das Recht jeder zivilisierten Nation ruht auf einem Grundsatz, der tiefer liegt als Paragraphen und Präzedenzfälle, das sittliche Verantwortung sittliche Freiheit voraussetzt. Ein Mensch kann nur für das zur Rechenschaft gezogen werden, was er selbst gewollt hat. Nimm das Wollen fort, und du nimmst den Menschen fort. Genau hier setzen die Westminster-Väter ein, wenn sie das Kapitel über den freien Willen eröffnen. Und die Stelle, die sie zum Ausgangspunkt wählen, verrät ihre Weisheit. Sie beginnen nicht mit der Frage, die den mittelalterlichen Scholastiker umtrieb, wie verhalten sich Wille und Verstand zueinander? Sie beginnen nicht mit der Frage, die Rom und die Reformation entzweite, zerstört die Gnade den Willen oder stellt sie ihn wieder her. Sie beginnen mit einer Aussage über die Schöpfung selbst, Gott hat den menschlichen Willen mit einer natürlichen Freiheit geschaffen, die zu seinem Wesen als geschaffene Fähigkeit gehört. Bevor wir fragen, was die Sünde aus dem Willen gemacht hat, bevor wir fragen, was die Gnade mit dem Willen tut, müssen wir verstehen, was ein Wille ist. Und was ein Wille in der biblischen Sicht ist, das ist ein Vermögen, das ohne äußeren Zwang wählt und das nicht durch eine erne Naturnotwendigkeit allein auf das Gute oder allein auf das Böse festgelegt ist. Dieser erste Satz ist das Fundament, auf dem das gesamte Kapitel ruht. Alles, was folgt, der vierfache Zustand des menschlichen Willens in Unschuld, Sünde, Gnade und Herrlichkeit, steht auf dem Boden, der hier gelegt wird. Und der Boden ist von einer einfachen Klarheit, der Wille, wie Gott ihn schuf, ist frei. Kein allmächtiges Vermögen, keine unverursachte Kraft, kein unabhängig von Beweggründen und Neigungen und Charakter schwebendes Vermögen, aber frei in dem Sinne, dass die Wahl, die er trifft, wirklich seine eigene Wahl ist. Keine Hand zwingt ihn von außen, und kein unentrinnbares Naturgesetz treibt ihn von innen unweigerlich auf einen festen Pol zu. Die Väter roden das Gelände und grenzen die biblische Lehre ab gegen jeden Fatalismus, der Menschen zu Marionetten macht, und gegen jeden Determinismus, der sittliches Lob und sittlichen Tadel gegenstandslos werden lässt. Die biblischen Grundlagen. Die Heilige Schrift bietet keine philosophische Abhandlung über den Willen. Aber sie setzt auf jeder Seite voraus, was dieser Abschnitt bekennt, dass Menschen wirkliche Urheber ihrer Entscheidungen sind, deren Wahlen ihnen selbst gehören. Vom ersten Gebot im Garten Eden bis zur letzten Einladung der Offenbarung redet Gott den Menschen an als ein Geschöpf, das hören, abwägen und wählen kann. Einigen dieser Schriftstellen nachzugehen heißt, das biblische Fundament unter den sorgsam gesetzten Worten des Bekenntnisses zu erkennen. Mose steht in der Ebene Moabs. Das verheißene Land liegt vor ihm, ein widerspenstiges Volk hinter ihm. Und er tut etwas Erstaunliches, er ruft die Schöpfung selbst in den Zeugenstand. Ich rufe heute Himmel und Erde als Zeugen gegen euch an, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So wähle nun das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Himmel und Erde werden in den Gerichtssaal gerufen, um zu bezeugen, dass Gott Israel eine wirkliche Wahl vorgelegt hat. Keine Scharade, keine Theateraufführung, bei der der Ausgang längst feststeht und das Wählen nur Inszenierung wäre. Eine echte Alternative steht vor ihnen, und Mose befiehlt ihnen im Namen Gottes zu wählen. Das hebräische Wort, das Luther mit wähle übersetzt, trägt den Sinn einer bedächtigen, prüfenden Entscheidung, schau beide Möglichkeiten an, wäge sie gegeneinander ab und wähle das Leben. Der Befehl wäre reiner Hohn, wenn Israel die natürliche Fähigkeit fehlte, ihm zu entsprechen. Gott befiehlt nicht Steinen zu tanzen oder Leichnamen, aus dem Grab aufzustehen, wenn er sie als sittliche Wesen anredet. Er befiehlt denen, die er mit der Fähigkeit zu wählen geschaffen hat, und zieht sie zur Rechenschaft dafür, wie sie diese Fähigkeit gebrauchen. Die natürliche Freiheit des Willens ist die Voraussetzung jedes göttlichen Gebotes in der Schrift. Im Evangelium des Matthäus begegnet uns eines der ergreifendsten Worte des Sohnes Gottes. Er blickt auf die Stadt, die ihn bald ans Holz schlagen wird, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Zwei Willen stehen einander gegenüber, der menschgewordene Wille des Sohnes Gottes, der Jerusalem unter den Flügeln der Barmherzigkeit hätte sammeln wollen, und der Wille Jerusalems, der sich weigerte. Das Griechische ist von großer Klarheit, ich wollte, und dann der entscheidende Gegensatz, und ihr habt nicht gewollt. Die blosse Struktur des Satzes setzt voraus, dass die Weigerung echt war. Wenn Jerusalems Verwerfung nur der notwendige Ausfluss eines untersöhnlichen Mechanismus wäre, dann wäre Christi Klage sentimentales Theater, eine Tragödie, aufgeführt von Schauspielern, die ihre Rolle nicht wählen können. Aber sein Schmerz ist wirklich, weil ihre Wahl wirklich war. Kein äußerer Zwang nötigte Jerusalem, ihren Messias zu verwerfen. Keine Naturnotwendigkeit bestimmte sie zum Bösen. Sie wählte, und sie trägt das Gewicht dieser Wahl. Jakobus geht dem Kern der Sache auf den Grund. Die menschliche Neigung, so alt wie Eden, zielt darauf, die Verantwortung von sich zu schieben, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum. Aber Jakobus duldet das nicht. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Die beiden griechischen Verben, die Jakobus gebraucht, sind Bilder aus der Jagd, herausgezogen werden wie ein Fisch, den der Köder aus seinem Versteck lockt, geködert werden durch die Verheißung einer Lust. Das Bild zeigt keine äußere Kraft, die den Willen überwältigt, sondern ein inneres Begehren, das ihn einfängt und lenkt. Der Wille willigt ein, folgt, umarmt. Er wird nicht gezwungen, er wird verlockt. Und Verlockung setzt einen Willen voraus, der Ja oder Nein sagen kann. Jakobus verankert die menschliche Verantwortung unverrückbar darin, dass die Sünde aus dem Innern des Menschenherzens entspringt, nicht aus äußerem Zwang. Die natürliche Freiheit des Willens ist die Bedingung, die Versuchung sinnvoll und Sünde schuldhaft macht. Josua hält seine Abschiedsrede in Sichem und legt dem Volk dieselbe Art von Alternative vor, die Mose einst in Mob vor es hingestellt hatte. Die Wahl ist schroff, die Alternativen sind klar, der Befehl ist dringend. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wieder das bedächtige, prüfende Wellen. Josua fügt keine Fußnote hinzu, die erklärt, die Wahl sei nur scheinbar und die göttliche Souveränität habe den Ausgang bereits unabänderlich festgelegt. Er legt ihnen die volle Wucht der Entscheidung auf, wohl wissend, dass der Gott, der das Ende verordnet, auch die Mittel verordnet und zu diesen Mitteln gehört der wirkliche Gebrauch des menschlichen Willens. Gottes Ratschluss und menschliche Wahl sind keine Konkurrenten, die um denselben Raum ringen. Gott wirkt durch das Wollen und Wellen seiner Geschöpfe, ohne das Wesen des Willens zu verletzen, den er selbst schuf. Josua kann Israel gerade deshalb zur Wahl rufen, weil Gott sie als Wesen schuf, die Wellen. Nach der Sintflut, als die Welt noch nach nasser Erde roch und der Regenbogen zum ersten Mal den Himmel spannte, sprach Gott ein Wort, das für die gesamte Heilsgeschichte grundlegend bleiben sollte. Er sprach zu Kain, noch bevor die Bruderhand sich erhob, ist nicht also? Wenn du recht handelst, kannst du frei aufblicken. Wenn du aber nicht recht handelst, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir steht ihr Verlangen, du aber sollst über sie herrschen. Der Satz ist von großer Dichte. Die Sünde wird wie ein lauerndes Raubtier vorgestellt, das vor der Tür kauert und danach giert, über kein Herz auf ein. Und doch richtet Gott an Kain den Befehl, über sie zu herrschen. Dieser Befehl setzt eine Fähigkeit voraus, die Kain von Gott empfangen hat, nicht die Fähigkeit, aus eigener Kraft das Gute zu wählen. Die Schrift wird später lehren, dass der natürliche Mensch dazu ganz und gar unfähig ist, aber die natürliche Freiheit, die ihn zu einem verantwortlichen Wesen macht, das sich nicht hinter dem Schicksal verstecken kann. Die Sünde mag lauern wie ein Tier, aber sie packt nicht wie eine Naturgewalt, der man hilflos ausgeliefert ist. Sie muss die Zustimmung des Willens erlangen, und Kain steht vor der Wahl, diese Zustimmung zu geben oder zu verweigern. Was die Westminster-Väter meinten. Als sich die Westminster-Versammlung versammelte, um das Bekenntnis zu verfassen, war die Lehre vom freien Willen kein unbeschriebenes Blatt. Nahezu jede große theologische Auseinandersetzung seit den Aposteln hatte auf irgendeine Weise um das Wesen und die Freiheit des menschlichen Willens gekreist. Die Väter formten die Sprache dieses ersten Abschnitts in Kenntnis dieser Kontroversen, und ihre Wortwahl war eine sorgsame theologische Grenzziehung. Der vordringlichste Irrtum, dem sie entgegentreten mussten, war der Fatalismus in seinen antiken und neuzeitlichen Gestalten. Die Stoiker hatten gelehrt, alle Ereignisse entfalteten sich nach einer eisernen Kette von Ursache und Wirkung, einem unpersönlichen Logos, der selbst die Götter bindet. Menschliche Wahl ist in einem solchen Weltall eine angenehme Einbildung, du fühlst, als ob du wähltest, aber deine Wahl ist so festgelegt wie die Umlaufbahn eines Planeten. Die Manichäer hatten den Kosmos zwischen zwei ewigen Prinzipien aufgeteilt, Licht und Finsternis, und den menschlichen Willen zu einem Schlachtfeld erklärt, auf dem beide Mächte miteinander ringen. In einem solchen Entwurf ist der Wille kein freies Vermögen, sondern ein umkämpftes Gebiet. Thomas Hobbes, in der Generation unmittelbar vor der Versammlung, hatte den Willen auf den letzten Trieb in einer Kette mechanischer Ursachen verkürzt und damit den Menschen zu einer komplizierten Maschine gemacht, deren Handlungen der notwendige Ausstoß materieller Kräfte sind. Gegen alle diese Irrlehren bestanden die Väter darauf, dass der Wille weder gezwungen noch durch eine absolute Naturnotwendigkeit zum Guten oder zum Bösen bestimmt ist. Der Wille ist keine Marionette. Er ist keine Maschine. Er ist kein Blatt, das der Wind eines unpersönlichen Schicksals vor sich hertreibt. Er ist eine von Gott geschaffene Fähigkeit mit der Möglichkeit echter Selbstbestimmung. Die zweite Grenze, die die Väter zogen, war feiner, aber nicht weniger bedeutsam. Sie sagten nicht, der Wille sei frei von jeglicher Notwendigkeit. Sie sagten, er sei frei von absoluter Naturnotwendigkeit. Das Adjektiv absolut ist schwergewichtig und mit Bedacht gesetzt. Es gibt Notwendigkeiten, die nicht aus dem Wesen des Willens als geschaffener Fähigkeit entspringen, sondern aus dem sittlichen Zustand, in dem der Wille sich befindet. Der Mensch im Stand der Sünde hat, wie Abschnitt 3 erklären wird, gänzlich alles Vermögen verloren, irgendein geistliches Gutes, das mit der Erlösung verbunden ist, zu wollen. Sein Wille ist von seiner verdorbenen Natur bestimmt, aber diese Bestimmtheit ist nicht absolut im metaphysischen Sinne, sie ist eine sittliche Notwendigkeit, die aus der Neigung seines Herzens erwächst. Die Unterscheidung, die die Väter hier treffen, ist dieselbe, die später der amerikanische Theologe Jonathan Edwards entfaltete, der Unterschied zwischen natürlicher und sittlicher Notwendigkeit. Natürliche Notwendigkeit wäre eine Kraft, die von außen auf den Willen einwirkt, wie der Wind auf eine Wetterfahne. Sittliche Notwendigkeit ist die innere Ausrichtung des Willens selbst, der stets nach seiner stärksten Neigung wählt. Der Wille wird nicht von außen gezwungen, er wählt von innen, und er wählt immer, was er am meisten begehrt. Wenn die Väter sagen, der Wille sei nicht durch eine absolute Naturnotwendigkeit bestimmt, verneinen sie das Erste und lassen Raum für das Zweite. Die Gefangenschaft des Willens in der Sünde ist wirklich und furchtbar, aber sie ist die Gefangenschaft eines Willens, der frei und begierig wählt, was sein verdorbenes Herz liebt. Eine dritte Sorge formte die Sprache dieses Abschnitts, die Väter legten das theologische Fundament für die menschliche Verantwortlichkeit. Wäre der Wille durch eine absolute Naturnotwendigkeit zum Bösen bestimmt, dann könnte Gott den Sünder nicht gerecht für seine Sünde zur Rechenschaft ziehen. Der Richter aller Welt muss recht handeln, und rechtes Handeln schließt den Grundsatz ein, dass sittliche Schuld nur an Handlungen haftet, die frei vollzogen wurden. Das Bekenntnis wird in den folgenden Abschnitten lehren, dass der gefallene Mensch unfähig ist, geistliches Gutes zu wählen. Sein Wille ist in der Knechtschaft der Sünde. Aber diese Knechtschaft ist eine Knechtschaft der Liebe, eine Gefangenschaft des Begehrens, eine Sklaverei des Herzens. Der Sünder sündigt nicht gegen seinen Willen, er sündigt mit ganzem Willen, weil sein Wille zur Sünde hin verkrümmt ist. Seine Verantwortung bleibt unangetastet, weil seine Entscheidungen wirklich die seinen sind. Das Bekenntnis hält zwei Wahrheiten zusammen, die kleinere Geister immer wieder in Feindschaft zueinander gesetzt haben, das völlige Unvermögen des gefallenen Willens und die volle Verantwortlichkeit des gefallenen Sünders. Abschnitt 1 ermöglicht diesen Einklang, indem er bestimmt, was Freiheit bedeutet und was sie nicht bedeutet. Der schottische Theologe Robert Shaw bemerkte in seiner Auslegung des Bekenntnisses zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass die natürliche Freiheit dem Willen als geschaffener Fähigkeit zugehört und darum unverlierbar ist. Die Sünde kann sie nicht zerstören, die Gnade hebt sie nicht auf und die Herrlichkeit wird sie nur vollenden. Der Wille bleibt stets der Wille, ein sich selbst bestimmendes Vermögen der Wahl, das weder von außen gezwungen noch durch eine absolute Naturnotwendigkeit festgelegt ist. Was sich in den vier Zuständen ändert, ist nicht das Wesen des Willens als Fähigkeit, sondern seine sittliche Ausrichtung. In der Unschuld war der Wille frei, Gutes oder Böses zu wählen. Im Fall verlor der Wille alles Vermögen, geistliches Gutes zu wählen, während er seine natürliche Freiheit behielt. In der Gnade wird der Wille fortschreitend befreit, das Gute zu wählen, bleibt aber noch zum Bösen fähig. In der Herrlichkeit ist der Wille im Guten bestätigt, frei und unwandelbar allein das Gute wählend. Der Faden, der sich durch alle vier Zustände zieht, ist die Wahrheit, die Abschnitt 1 feststellt, der Wille, wie Gott ihn schuf, ist ein Vermögen echter Wahl. Theologische Tiefe. Die Lehre von der natürlichen Freiheit des Willens hat die messgebenden Theologen der reformierten Überlieferung beschäftigt, nicht als Gegenstand blutleerer Spekulation, sondern als eine Wahrheit mit unmittelbarer Tragweite dafür, wie wir Sünde, Gnade, Verantwortung und das Wesen Gottes verstehen. Im Folgenden sollen einige Stimmen zu Wort kommen, die das Verständnis der Kirche von diesem grundlegenden Lehrstück geprägt haben. Augustinus, dessen Ringen mit dem eigenen Willen in seiner Bekehrung der abendländischen Kirche das Vokabular für diese Geheimnisse schenkte, begriff die natürliche Freiheit als ein geschaffenes Gut, das die Sünde wohl verderben, aber nicht zerstören konnte. In seinem frühen Dialog De Libero Arbitrio führte er aus, der Wille sei darum gut, weil Gott ihn schuf, und seine Freiheit zu wählen sei Teil seiner geschöpflichen Güte. Das Böse kommt nicht in die Welt, weil der Wille frei ist, sondern weil der veränderliche Wille sich von dem höchsten Gut zu geringeren Gütern wenden kann. Die Abwendung ist die Sünde, die Freiheit, die die Abwendung ermöglichte, ist es nicht. Augustinus griff zu einem Bild, ein lahmer Mann geht. Das Gehen an sich ist gut, aber sein Hinken ist schlecht. Das Hinken macht das Gehen nicht schlecht, es ist ein Mangel am Gehen. So ist die Freiheit des Willens gut, ihr Missbrauch ist böse. Und selbst wenn der Wille in der Knechtschaft der Sünde liegt, bleibt er Wille noch immer wählend, noch immer begehrend, noch immer in Bewegung. Er hinkt, aber er geht. Er ist gefangen, aber nicht ausgelöscht. Diese Einsicht ist grundlegend dafür, warum das Bekenntnis dort beginnt, wo es beginnt, bei der Güte und Freiheit des Willens, wie Gott ihn schuf. Die Sünde hat Menschen nicht in Steine oder Tiere verwandelt. Sie hat das Vermögen der Wahl nicht zerstört. Sie hat dieses Vermögen in eine falsche Richtung gebogen und die Biegung ist die Knechtschaft. Aber das Vermögen selbst, die natürliche Freiheit des Willens, bleibt bestehen und auf dieses bleibende Vermögen richtet sich die Gnade. Gott errettet Menschen nicht, indem er ihren Willen umgeht, sondern indem er ihn erneuert. Calvin hat in der Institutio eine sorgsame Unterscheidung getroffen, die von seinen Kritikern wie von seinen Bewunderern gleichermaßen oft übersehen wurde. Er lehnte die Bezeichnung freier Wille ab, nicht weil er leugnete, dass der Wille ohne Zwang wählt, das bejahte er mit Nachdruck, sondern weil der Begriff mit der pelagianischen Vorstellung beladen war, der Wille besitze eine eigene Kraft, geistliches Gutes zu wählen. Calvin zog es vor, vom Willen als freiwillig zu sprechen statt als frei. Der Sünder sündigt freiwillig, nicht unter Zwang, sein Wille ist nicht erzwungen, aber er ist gebunden. Wenn der Wille von dem Laster, in das er gefallen ist, besiegt wird, schrieb Calvin, so wird er nicht von äußerer Gewalt fortgerissen, sondern bewegt sich durch seinen eigenen inneren Antrieb. Die Unterscheidung ist lebenswichtig. Der Ungläubige, der über das Evangelium spottet, ist kein Mann, dem man eine Pistole an die Schläfe hält. Er spottet, weil er spotten will, weil ihm das Spotten richtig erscheint, weil sein Herz die Dinge Gottes verachtet. Sein Wille ist vollkommen frei von äußerem Zwang und vollkommen versklavt an seine eigene Verderbtheit und diese beiden Tatsachen stehen nicht in Spannung zueinander. Sie sind die zwei Seiten des biblischen Bildes der gefallenen Menschheit. Jonathan Edwards, der seine Abhandlung über die Freiheit des Willens in der Mitte des 18. Jahrhunderts schrieb, gab der reformierten Tradition die gründlichste Analyse der Unterscheidung zwischen natürlicher und sittlicher Notwendigkeit, jener Unterscheidung, die unausgesprochen unter der Oberfläche der Bekenntnissprache liegt. Edwards zeigte, dass der Wille stets nach dem stärksten Beweggrund im Augenblick der Wahl handelt. Was jeweils als das stärkste Motiv erscheint, ist bedingt durch die Beschaffenheit des Herzens. Diese Abhängigkeit des Willens von der inneren Neigung ist keine Einschränkung der Freiheit, sie macht das Wesen des Wollens selbst aus. Ein Wille, der ohne jeden Beweggrund wählte, in völliger Gleichgültigkeit, wäre kein freier, sondern ein zufälliger Wille. Zufall ist nicht Freiheit. Edwards veranschaulichte dies mit einem einprägsamen Bild: Ein hungriger Mann setzt sich an einen gedeckten Tisch. Niemand zwingt ihn, seine Hand führt keine äußere Macht. Er wählt frei, und doch ist seine Wahl bestimmt durch seinen Hunger, seinen Appetit, seine Vorliebe für diese Speise vor jener. Ist er frei? Ja, in jedem bedeutungsvollen Sinne des Wortes. Ist seine Wahl verursacht? Ja, durch die innere Verfassung seiner eigenen Neigungen. Beides widerspricht einander nicht. Was Edwards sittliche Notwendigkeit nannte, die Notwendigkeit, die aus der Grundrichtung des Herzens entspringt, ist mit echter Freiheit vollauf vereinbar. Was Freiheit zerstören würde, wäre natürliche Notwendigkeit, eine äußere Gewalt, die gegen die Neigung des Willens auf ihn einwirkt. Die Verneinung der absoluten Naturnotwendigkeit. Im Bekenntnis ist genau Edwards Verneinung der natürlichen Notwendigkeit und der Raum, der für die Gebundenheit des Willens an die Sünde offen bleibt, ist genau Edwards sittliche Notwendigkeit. Der Wille wählt stets frei, aber er wählt stets gemäß seiner Natur. Der Genfer Theologe Franz Turretin, dessen Institutio Theologiae in Clique Generationen von Theologiestudenten als Lehrbuch diente, systematisierte diese Unterscheidungen mit scholastischer Genauigkeit. Er zählte 5 verschiedene Bedeutungen des Wortes Freiheit. In Bezug auf den Willen auf Freiheit von Zwang, Freiheit von Naturnotwendigkeit, Freiheit von Sünde, Freiheit von Elend und Freiheit von der Möglichkeit zu sündigen. Die ersten beiden machen die natürliche Freiheit aus, die dem Willen als geschaffener Fähigkeit zugehört und allen Menschen in jedem Zustand gemeinsam ist. Die übrigen 3 kommen dem Willen nur in bestimmten Zuständen zu: Freiheit von der Sünde gehört der Gnade und der Herrlichkeit, Freiheit vom Elend gehört der Herrlichkeit allein, Freiheit von der Möglichkeit zu sündigen gehört der Herrlichkeit allein. Turretins Aufzählung zeigt, wie sorgsam die reformierte Überlieferung zwischen der formalen Freiheit des Willens als Fähigkeit und der sittlichen Freiheit des Willens, wie er durch Sünde oder Gnade bedingt ist, unterschied. Die formale Freiheit, die natürliche Freiheit von Abschnitt 1, ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass sittliche Freiheit auch nur sinnvoll gedacht werden kann. Ein Wille, der nicht im formalen Sinne frei wäre, könnte auch nicht im sittlichen Sinne frei gemacht werden, es wäre gar kein Wille da, den man befreien könnte. Die Gnade schafft kein neues Vermögen, sie erneuert das Bestehende. Der Wille, den Gott erlöst, ist der Wille, den Gott schuf. Der Zürcher Antistes Heinrich Bullinger, dessen 2. helvetisches Bekenntnis die reformierten Kirchen der Eidgenossenschaft prägte, brachte in seinen Dekaden jenen Hauspredigten, die eine ganze Pfarrergeneration formten, die seelsorgerliche Tiefe dieser Lehre zur Geltung. Für Bullinger war die natürliche Freiheit des Willens der Grund, warum kein Mensch sich hinter einer angeblichen Unfähigkeit verstecken kann, Gottes Geboten zu gehorchen. Der Mensch hat keinen Zugang zum geistlichen Leben aus eigener Kraft. Das lehrte Bullinger klar und unzweideutig. Aber der Mensch hat die natürliche Fähigkeit, den äußeren Forderungen des Gesetzes zu entsprechen, und er hat die natürliche Freiheit, auf die Predigt des Evangeliums mit der Frage zu antworten: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Diese Unterscheidung bewahrte die Zürcher Kirche vor dem doppelten Abgrund, vor der gesetzlichen Meinung, der Mensch könne sich selbst erlösen, und vor der antinomistischen Meinung, der Mensch sei für sein Verharren im Unglauben nicht verantwortlich. Bullinger band die bußfertige Seele nicht an ihre eigene Kraft, sondern an die Gnade Gottes und rief sie zugleich mit dem vollen Ernst des göttlichen Wortes zur Entscheidung. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre von der natürlichen Freiheit des Willens ist keine Fußnote für den Studiertisch des Theologen. Sie ist ein Grundstein für das tägliche Leben des Glaubens. Erstens, lass dich durch diese Lehre von der lähmenden Furcht befreien, Gottes Souveränität mache dich zur Marionette. Viele aufrichtige Gläubige spüren, wenn sie zum ersten Mal die biblische Lehre hören, dass Gott alles verordnet, was geschieht, wie ein kalter Schauer über die Seele kriecht. Wenn Gott alle Dinge verordnet hat, so folgern sie, dann sind meine Entscheidungen nicht wirklich meine eigenen. Ich bin nur eine Figur in einer bereits geschriebenen Geschichte, ein Stein auf einem bereits gespielten Brett. Die ersten Worte dieses Abschnitts sind das Gegenmittel gegen diesen Irrtum. Der Gott, der das Ende verordnet, verordnet auch die Mittel, und zu diesen Mitteln gehören die echten Entscheidungen echter Urheber. Wenn du wählst, dann wählst du wirklich. Dein Abwägen ist wirkliches Abwägen. Dein Entschluss ist dein Entschluss. Die Souveränität Gottes hebt die Freiheit des Willens nicht auf, sie begründet sie. Denn der Gott, der alle Dinge verordnet, ist derselbe Gott, der den Willen mit natürlicher Freiheit geschaffen hat. Lass nicht zu, dass ein Missverständnis der einen Lehre die andere untergräbt. Halte sie zusammen, wie die Schrift sie zusammenhält, Gott ist vollkommen souverän, und du bist wirklich frei. Die zweite Wahrheit gründet in der ersten. Zweitens, lass die natürliche Freiheit dein Empfinden der Verantwortung für die Sünde vertiefen. Die älteste Ausflucht des gefallenen Herzens ist die Verschiebung der Schuld, die Schlange hat mich verführt. Die Frau, die du mir gegeben hast. Meine Umstände haben mich dazu getrieben. Ich bin nun einmal so veranlagt. Ich wurde gereizt. Das Bekenntnis entzieht jeder Ausrede den Boden. Dein Wille ist nicht gezwungen. Keine äußere Macht nötigt dich zur Sünde. Keine absolute Naturnotwendigkeit bestimmt dich zum Bösen. Wenn du sündigst, sündigst du, weil du sündigen willst. Dein Wille stimmt zu, ergreift und handelt. Das Verlangen, das dich lockt, ist dein eigenes Verlangen. Die Wahl, die dich verdammt, ist deine eigene Wahl. Das ist eine demütigende Wahrheit, und es ist eine Wahrheit, die wir ohne jede Milderung hören müssen. Der Kerkermeister zwingt den Gefangenen nicht, seine Zelle zu lieben, der Gefangene hat gelernt, sie sein Zuhause zu nennen. Deine Sünden sind die deinen, frei gewählt und ganz zu eigen. Busse beginnt dort, wo die Ausrede endet. Solange du nicht mit dem verlorenen Sohn sagen kannst, ich habe gesündigt, ohne einen einschränkenden Nebensatz, hast du weder das Wesen deines Willens noch die Tiefe deiner Schuld verstanden. Drittens, lass diese Wahrheit das Geheimnis deiner Bekehrung erhellen und dich mit Dankbarkeit füllen. Wenn der Wille nicht gezwungen wird, warum hast dann du dem Evangelium geglaubt, während dein Nachbar, der dieselbe Predigt hörte und derselben Wahrheit begegnete, im Unglauben verharrte? Die Antwort lautet nicht, dass dein Wille besser beschaffen oder weiser ausgerichtet war. Der Wille in seinem natürlichen Zustand ist, wie Abschnitt 3 lehren wird, völlig unfähig, geistliches Gutes zu wählen. Die Antwort lautet, dass Gott im Geheimnis seiner Gnade so auf deinen Willen einwirkte, dass du frei wähltest, was du ohne dieses Wirken niemals hättest wählen können. Er überwältigte deinen Willen nicht, er erneuerte ihn. Er zwang dich nicht gegen deine Neigung, er veränderte deine Neigung, so dass du freiwillig kamst. Die Sprache des Bekenntnisses macht das möglich, weil der Wille natürliche Freiheit besitzt, kann die Gnade durch den Willen wirken, statt ihn zu umgehen. Als Christus zu Lazarus sagte, komm heraus, da kam Lazarus heraus. Er wurde nicht von einer äußeren Kraft aus dem Grab gezerrt, der Befehl trug die Kraft zum Gehorsam in sich, und Lazarus, Wille, von dieser Kraft belebt, bewegte seine Glieder freiwillig dem Licht entgegen. So verhält es sich bei jedem Gläubigen, der wirksame Ruf verletzt deine natürliche Freiheit nicht, sondern heilt sie, so dass du zu Christus eilst, nicht wie ein Gefangener, den man in Ketten schleift, sondern wie ein Bräutigam, der zu seiner Hochzeit eilt. Viertens, lass die natürliche Freiheit des Willens deine Art zu evangelisieren und für Verlorene zu beten prägen. Weil der Wille nicht gezwungen wird, kannst du niemanden durch bloße Logik ins Reich Gottes hinein argumentieren. Der Verstand mag überzeugt sein, während der Wille störrisch bleibt, denn der Wille ist kein logischer Schluss, sondern ein Begehren. Argumente räumen das Gestrüpp beiseite, allein die Gnade verändert das Herz. Weil der Wille aber nicht durch eine absolute Naturnotwendigkeit zum Bösen bestimmt ist, brauchst du auch nicht zu verzweifeln, als seien manche Menschen von ihrer Anlage her unfähig zum Glauben. Das Problem ist nicht ein Mangel an natürlicher Fähigkeit, sondern ein Verderben der sittlichen Ausrichtung. Und sittliche Ausrichtungen können verändert werden. Bete darum nicht, dass Gott die Willen der Verlorenen überwältigt, denn so wirkt er nicht. Bete, dass er diese Willen sanft und mächtig erneuere, so dass Christus ihnen so schön erscheint, dass sie nicht anders können, als ihn zu wählen. Bete, dass er die Liebe zur Sünde austilge, die den Willen ans Verderben bindet, und an ihre Stelle eine Liebe zur Heiligkeit pflanze. Und wenn du das Evangelium einem Ungläubigen sagst, sprich zum ganzen Menschen, zum Verstand mit Wahrheit, zum Gewissen mit dem Gesetz, zum Herzen mit der Schönheit Christi, zum Willen mit dem Ruf zur Entscheidung. Der Wille ist ein wirkliches Vermögen, und Gott gebraucht Mittel, um es zu erreichen. Deine Worte, getragen vom Geist, gehören zu diesen Mitteln. Fünftens, entdecke hier den Grund deiner Würde als ein nach dem Bilde Gottes geschaffener Mensch. Die natürliche Freiheit des Willens ist ein Widerschein des Schöpfers im Geschöpf. Gott ist das vollkommen freie Wesen, dessen Entscheidungen durch nichts außerhalb seiner selbst bestimmt werden. Er hat den Menschen mit einem geschöpflichen Widerhall dieser Freiheit ausgestattet, mit einem Willen, der sich selbst bestimmt, der keine Marionette äußerer Mächte ist, der abwägen, beurteilen und wählen kann. Die Sünde hat dieses Bild befleckt, aber nicht ausgelöscht. Die Gnade stellt es wieder her, hat das Werk aber noch nicht vollendet. Selbst der verhärtetste Sünder trägt noch die Würde eines wählenden Geschöpfes, und diese Würde ist der Grund jedes Rufs zur Umkehr. Du bist kein Tier, von Instinkten getrieben. Du bist keine Maschine, von unpersönlichen Kräften gesteuert. Du bist ein Mensch, geschaffen mit einem Willen, der wirklich dein eigener ist. Lebe also deiner Natur gemäß. Treibe nicht durch das Leben, als ob Entscheidungen keine Rolle spielten. Liefere deinen Willen nicht dem Appetit aus, der Menge oder der Gewohnheit. Wähle und wähle mit Bedacht und wähle als einer, der dem Gott Rechenschaft geben wird, der ihm das Vermögen zu wählen gab. Sechstens, erkenne, dass die natürliche Freiheit deines Willens auch nach deiner Bekehrung die Weise bleibt, wie Gott dich führt und heiligt. Der Geist Gottes wirkt nicht an deinem Willen vorbei, er wirkt in ihm und durch ihn. Er schenkt dir nicht einen neuen Willen, der dich ersetzt, er erneuert den Willen, den du hast, und macht ihn willig, wo er zuvor widerwillig war. Darum ruft die Schrift dich unablässig zu Entscheidungen auf, jaget der Heiligung nach. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Zieht den neuen Menschen an. Diese Befehle setzen voraus, dass du ein Wesen mit einem wirklichen Willen bist, fähig, auf Gottes Gnade zu antworten. Die Heiligung ist kein passives Geschehen, bei dem du zuschaust, wie Gott dich verändert. Sie ist ein Kampf, in dem dein erneuerter Wille, getragen und getrieben vom Geist, der Sünde widersteht, die noch in deinen Gliedern wohnt. Deine Entscheidungen im Alltag, ob du die Bibel aufschlägst oder nicht, ob du das Gebet suchst oder es aufschiebst, ob du der Versuchung die Tür öffnest oder sie zuschlägst, diese Entscheidungen sind wirklich, und sie haben wirkliche Folgen. Die natürliche Freiheit, die Gott dir gab, ist das tägliche Schlachtfeld, auf dem die Gnade die Sünde besiegt. Behandle deine täglichen Wahlen darum nicht als belanglose Kleinigkeiten. In jeder Wahl übst du das Vermögen, das Gott dir anvertraut hat, und formst die Seele, die du in die Ewigkeit trägst. Gebet. Herr, unser Gott, der du den Menschen aus Staub vom Erdboden formtest und ihm den lebendigen Odem in die Nase bliesest, wir preisen dich für die Würde, mit der du unsere Natur ausgestattet hast. Du gabst uns einen Willen, der weder von außen gezwungen noch durch eine absolute Notwendigkeit festgelegt ist, einen Willen, der abwägen und wählen kann, einen Willen, der in geschöpflichem Mess die Freiheit seines Schöpfers widerspiegelt. Wir bekennen, dass wir diese Gabe häufiger missbraucht haben, als wir zählen können. Wir wählten das Böse, wo wir das Gute hätten wählen sollen. Wir liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn unsere Werke waren böse. Die Freiheit, die du uns gabst, verwendeten wir zum Aufruhr gegen dich. Das Vermögen, das du zur Gerechtigkeit erschufst, bogen wir zur Sünde hin. Wir haben Ausreden erfunden, um die Schuld von uns zu schieben, die Umstände, die Veranlagung, die Versuchung von außen. Doch vor dir gilt keine dieser Ausflüchte. Wir haben gesündigt, weil wir sündigen wollten. Unser Wille hat eingewilligt, wo er widerstehen sollte. Unsere Schuld ist ganz die unsere, und wir legen sie ohne Beschönigung vor dich. Gepriesen seist du, dass du den Willen, den du schufst, nicht ausgelöscht und uns nicht zu vernunftlosen Tieren gemacht hast, die dich nicht erkennen könnten. Du hast in uns, selbst in unserem gefallenen Zustand, die natürliche Freiheit bewahrt, die uns zu verantwortlichen Geschöpfen macht. Du bist mit uns umgegangen nicht wie mit Steinen, die man fortschleudert, sondern wie mit Söhnen, die man heimholt. Wir danken dir, dass du, wenn du einen Sünder errettest, seinen Willen nicht umgehst, sondern ihn erneuerst, dass du, wenn du eine Seele zu Christus ziehst, sie nicht an den Haaren schleifst, sondern am Herzen gewinnst. Die Gnade, die rettet, ist eine Gnade, die den Willen befreit und ihn aus der Knechtschaft der Sünde löst, auf dass er frei und freudig das Gute wähle, zu dem er geschaffen wurde. Schenke uns, so bitten wir dich, diese Dinge nicht als ferne Lehrsätze zu begreifen, sondern als tägliche Wirklichkeit. Wenn die Versuchung auf uns drückt, erinnere uns daran, dass wir keine hilflosen Opfer, sondern verantwortliche Wählende sind, und gib uns die Gnade, recht zu wählen. Wenn die Sünde uns verstrickt hat, schenke uns die Aufrichtigkeit zu bekennen, dass wir willentlich gesündigt haben, ohne Ausflucht und ohne Beschönigung, und führe uns zum reinigenden Blut Christi. Wenn wir über unsere eigene Errettung staunen, lass uns nicht über die Entscheidung staunen, die wir trafen, sondern über die Gnade, die unsere Entscheidung ermöglichte, die Hand, die unseren Willen wandte, ohne ihn zu verletzen, die Liebe, die unseren Widerstand überwand, ohne unser Menschsein zu zermalmen. Und für jene, die noch nicht zu dir gekommen sind, deren Willen noch in den Ketten liegen, die sie sich selbst erwählt haben, wir bitten dich, leuchte in ihre Finsternis mit dem Licht, das Leben schafft. Erneuere ihren Willen, o Herr, nicht durch Gewalt, sondern durch den sanften Zwang der Gnade. Mach Christus so schön in ihren Augen, dass sie nicht anders können, als ihn zu wählen, so kostbar, dass sie nicht anders können, als ihn zu umfangen, so genügsam, dass sie nicht anders können, als in ihm zu ruhen. Führe uns schließlich alle in jenen seligen Zustand, in dem der Wille vollkommen und unwandelbar allein zum Guten befreit ist, wo wir dir ohne Ermüdung dienen und dich ohne Vorbehalt lieben, im Reich unseres Herrn Jesus Christus. Amen.